Ja, einen wunderschönen guten Tag. Da sitzen wir hier im wunderschönen Hamburg und wir haben sogar Publikum vor Ort. Seid ihr da?
Schwarz und Eng, der schwule Fetisch-Podcast. Mit euren Hosts Markus und Alex.
Guck mal.
Sehr schön.
Es ist doch der absolute Wahnsinn, als hätten wir das einstudiert gehabt. Wahrscheinlich fragen sich die Leute jetzt hier, okay, die haben völligen Dachschaden, weil wir haben gerade schon
haben
10 Minuten hier gesabbelt. Das muss man jetzt mal auflösen für alle zu Hause. Wir haben gerade schon ein bisschen geredet. Alle hier wurden gerade instruiert, dass wir gleich völlig ausrasten. Es hat funktioniert, danke an euch. Es hat wunderbar geklappt. Wir sind heute wieder live mit Publikum. Es ist ein ganz ungewohnter Moment. Auf einmal gucken Augen zu und nicht nur Kameras.
Und ich bin schon geübt mittlerweile.
Du bist geübt. Ich hatte heute schon 2 Schnaps bei der Arbeit. Ich hatte hier schon ein Glas Sekt. Mir geht's richtig
passt
gut.
Passt ja perfekt zum Thema.
Ach so.
Was haben wir eigentlich für ein Thema?
Ja, Pille rein, horny sein.
Achtung.
Achtung. Beim Substanzkonsum.
Genau.
Das ist unser Thema heute und wir freuen uns sehr, dass wir hier vor Ort ganz viele Leute haben. Wir freuen uns, dass zu Hause wahrscheinlich jetzt 100, 200, 300 Menschen vielleicht zuhören, zugucken.
300?
Ja, das ist nicht so viel.
Das reicht gar nicht.
Guck mal, hier sind ja viel mehr, als später zuhören werden.
Das beruhigt uns.
So, und wir haben auf jeden Fall Gäste und vor allen Dingen, das ist heute der erste, ich nenne es jetzt mal richtig, Experten-Podcast.
So nämlich.
Wir sind heute ganz intellektuell unterwegs, wir sind heute mit ganz viel Bildung dabei.
Bildungsfernsehen.
Heute lernen wir was, die Sendung mit der Kinky Maus, sagen wir ja auch gerne. Heute kann man was lernen, hoffe ich, ohne dass wir ein großes Konzept haben. Wir werden uns über ganz viele Dinge unterhalten, wir werden Fragen von euch aus dem Publikum hier vor Ort mit aufnehmen und wir werden einfach mal schauen, wohin uns der Weg führt.
Schauen wir mal, was wird, ne?
Was wird.
So.
Haben wir den auch drin. Dann können wir da schon mal einen Haken hintersetzen.
Vielleicht kann ich noch kurz erzählen, wie es dazu kam.
Ja.
Wir haben eine Anfrage bekommen von hier und ich kannte das Hein und Fiete tatsächlich schon, wo wir heute sitzen. Ich war hier ganz, ganz, ganz oft, bevor ich dann irgendwann mit Prep angefangen habe und hatte hier so alle halbe Jahr einfach mal mich durchchecken lassen. Kenne also die Örtlichkeiten hier, war auf diesem Sofa schon sehr oft gesessen, bin kaum noch hochgekommen, was so bequem ist. Und dann kam die Anfrage und dann dachte ich mir so, jo, das muss sein. Und dann kamen wir zu diesen 2 lieben Menschen, die links von mir sitzen, dem Handy und dem Fabian.
Schön, dass ihr da seid. Ihr habt eben gerade so deine Introduktion hier vor im Off-Record quasi gesagt, dass ihr gar nicht so richtig wisst, wer jetzt wen zu Gast hat. Vielleicht, auch wenn ihr es gerade schon gemacht habt, als die Kamera aus war, stellt euch doch mal vor, wer seid ihr? Wer ist überhaupt Hein und Fiete? Seid ihr jetzt Hein und Fiete? Für die, die es vielleicht hier nicht kennen, muss man ja auch mal
aufklären. Hein und Fiete.
So. Sehr gut. stellt euch doch mal kurz vor, dass auch alle überhaupt wissen, wer seid ihr?
Also ich möchte da ganz schnell mit einer Korrektur starten. Ihr habt uns vor 2 Jahren eine ganz professionelle Pressemitteilung geschickt.
Das hat jemand gelesen?
Wo ihr euch da vorgestellt habt.
Alex, ich kann da nichts für.
Und wir haben unsere Veranstaltungsreihe geplant, wollen die Fetisch-Community supporten und haben die dann ganz unten quasi aus dem Schrank und haben gesagt, oh, guck mal, diese Presse, den schreiben
Smart.
Wir mal.
Die hat ChatGPT gut geschrieben.
Ja, habt ihr toll outgesourced.
Ja.
Da, Korrektur zu Ende. Ne?
Ja. Okay, cool.
Gut. Ja. Ich bin Henry, ich arbeite bei Hein und Fiete und bin einer der wenigen Hauptamtlichen. Ich habe das Privileg, ein bisschen bezahlt hierfür zu werden, dass ich hier heute Abend sitzen darf. Hein und Fiete ist ein riesen Ehrenamtsprojekt, 80 Ehrenamtliche, die hier tätig sind bei 5 hauptamtlichen Stellen. Mhm. Kommen wir auch später nochmal zu. Und bin für die Präventionsberatung zuständig, als auch betreue auch das Thema Chemsex aus Präventionssicht. Und wer sitzt neben mir?
Ja, genau, ihr müsst ja kein Mikro teilen, es tut uns leid. Ursprünglich hatte ich 4 Mikros eingeplant und reichte das Budget nicht. Es ist doof. Sparmaßnahmen, ne, es ist
überall.
Egal, wo man hinschaut, wir müssen sparen, 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 aber deswegen dürft ihr euch ein Mikrofon teilen.
Ich bin Fabian, Henry wollte eigentlich überleiten damit, dass ich so eine Arbeitsfrau bin.
Oh,
das hat er ganz vergessen,
Mann,
deswegen mache ich das jetzt.
Ich bin deine Arbeitsehefrau.
Wir sind irgendwie arbeitsmäßig miteinander verheiratet.
Hand in Hand.
Genau, deswegen habe ich meinen Arm jetzt auch rübergelegt. Ich bin Sozialpädagoge, ich fühle mich auch als Teil von Hein und Fiete, aber wenn ich hier Beratung anbiete, immer jeden zweiten Mittwoch abwechselnd mit meinem Kollegen Christian, der gerade zur Tür raus ist,
tschüss.
Dann bin ich hier für meinen Hauptjob, nämlich für als Sozialarbeiter in der Drogenberatungsstelle und biete hier Chemsex-Beratung an und kenne Hein und Fiete aber auch schon viel länger, auch durch Ehrenamt und ich glaube auch schon davor habe ich mich hier mal testen lassen.
Wie lange macht ihr das beide schon hier? Also beruflich, sage ich mal.
Also richtig regulär biete ich die Sprechstunde hier, glaube ich, an seit irgendwann letztes Jahr November. Ich habe es davor schon öfter mal in Vertretung gemacht und bin auch so immer mal wieder mit dem Thema konfrontiert gewesen beruflich.
Okay. Wie lange machst du das Handy schon?
Also hier tätig bin ich seit 3,5 Jahren, beziehungsweise seit 3,5 Jahren werde ich dafür bezahlt. Seit 5 Jahren kenne ich das Haus und war hier öfter auch unterwegs. Aber so ein bisschen vielleicht auch für die Leute, die das Haus nicht kennen.
Ja,
ich,
perfekt, ja.
Da gehe ich mal 3 Schritte zurück.
Ja, bitte.
Diese Institution ist ein Brett in Hamburg. Das seit stimmt. 1990 ist es als Infoladen damals gestartet für damals auch schon HIV-Prävention, wo es erstmal darum ging, quasi, dass sich Leute aus der Selbsthilfe zusammengefunden haben und Informationen einerseits über den Virus damals noch in der Hochphase, Endphase der Pandemie, als auch über Informationen über schwules Leben sich zu informieren. Und da hat sich so ein bisschen diese Institution rausgebildet. Und mittlerweile hat sich das jetzt, also wir sind über 30, sieht man uns nicht an, aber wir sind
hast
über...
Hast gut gehalten.
Danke.
Ne?
Weiß nicht, wenn man da selber diesen Satz nochmal sagt, dann ist das, weiß ich, ja, aber ist okay.
Ja, ich habe Schwierigkeiten, aber ist ein anderes Thema. wir sind über 30 und das Thema, also Hein und Fiete ist über 30, und das Thema hat sich natürlich auch gesundheitstechnisch professionalisiert.
Ja.
Also HIV und AIDS hat den Schrecken verloren. Gleichzeitig sind andere Themen rund um sexuell übertragbare Infektionen immer präsenter geworden. Die PrEP, ne, habt ihr vielleicht schon mal irgendwo von gehört?
Haben wir immer wieder mal erwähnt auch.
Echt? Super.
Ja. Hoppla. Ja.
Ist in aller Munde und braucht auch Beratung und quasi dafür sind wir auch da. Aber auch die ganzen anderen Geschichten, die steigen. Syphilis, Chlamydien,
alles, was so juckt und blüht und nässt.
Ja, genau. Mhm. Und unschön aussieht und
toll.
Gelbe Farben hat und was weiß ich.
Mhm.
Also dafür sind wir einerseits da, andererseits aber auch für Selbsthilfe, für die Community. Hier treffen sich verschiedene Selbsthilfegruppen. Hier treffen sich Ehrenamtliche. Wir bieten hier in der schwulen historischen Bibliothek, in der wir gerade sitzen, ich würde sagen, nicht unerheblichen Anteil von schwuler Literatur an, die man sonst nirgendwo anders findet.
Deswegen sind da überall so kleine Aufkleber drauf.
Ja, kannst du dir alles ausleihen?
Ich habe mich vorhin schon gefragt, tatsächlich.
Das passiert auch so. Einmal die Woche kommt da jemand vorbei und leiht sich ein Buch aus.
Krass.
Das ist nicht mehr unser Hauptmerk.
Ja, aber auch
einmal die Woche Bibliothek.
Angebot trotzdem.
Genau, einmal die Woche Bibliothek, an einem Testtag 40 Tests. Das ist ja irgendwie eher der Schwerpunkt, der da liegt.
Ja.
Und da ist dann, und jetzt mal ein bisschen Überleitung, der Fabian dazu gekommen und diese berufliche Ehe, von der er gesprochen hat, mit der Therapiehilfe, weil wir gemerkt haben, dass das Thema Substanzkonsum, Suchtgefährdung, aus dem Ruder gelaufene Chemsex-Chills immer präsenter wird und wurde und uns da einfach ein bisschen die Perspektive gefehlt hat, das Wissen gefehlt hat, wie können wir damit umgehen, wie können wir in die Suchthilfe verweisen und so sind wir zusammengekommen. Oder? War doch so.
Oh, da gibt es ergänzende Worte. Ja.
Oh. Schatz. Weißt du, ich kann gar nicht so viel ergänzen, weil es gab dieses Angebot ja schon vor mir und diese Kooperation. Ja. Dazu kannst du wahrscheinlich mehr sagen als ich. Grundsätzlich ist diese Kooperation auch so zustande gekommen, dass wir schon in der Drogenhilfe auch gemerkt haben, es gibt dieses Problem, aber die Leute kommen nicht an. Und da bietet, also sie gehen aus Gründen, die ich nur mutmaßen kann, die auch so auch nicht wirklich erforscht sind, nicht in Suchtberatungsstellen oder sonst irgendwo hin. Und wir wissen aber, sie gehen zu Hein und Fiete, weil dieses wunderbare Projekt einfach seit den 90ern etabliert ist in Hamburg und großes Vertrauen genießt in der Community.
Das kennen auch so viele, das ist Wahnsinn. Also wenn du Hein und Fiete in Hamburg sagst, in der Gay-Community, da weiß eigentlich fast jeder, was das ist.
Ja.
Das ist halt eine feste Institution, die einfach dazugehört, ja. Also deswegen schon mal an dieser Stelle vielen, vielen Dank überhaupt erstmal für eure Arbeit an alle, die hier auch sowieso mitarbeiten. So viele ehrenamtliche Leute, das ist wirklich auch nicht selbstverständlich, muss man auch mal sagen. Deswegen danke, danke, danke.
War eine gute Folge.
Ja, das war eine super Folge. Schön, dass ihr da wart. Ich würde gerne meine Lippen benetzen. Und ich wollte jetzt nicht einfach eigenständig anfangen zu trinken. Ja, die Kamera war aus und wir hatten vielleicht schon ein Glas Sekt, aber man muss es ja gar nicht mal offiziell machen. Wir stoßen immer offiziell zur Folge an, deswegen auch, falls ihr was zu trinken habt, stoßt gerne einmal mit uns hier über die Entfernung an.
Schön, dass ihr da seid, also wir da sind oder wie auch immer.
Prost, Prost, Prost. Auf euch, lieben alle Menschen hier im Publikum, auf euch zu Hause.
Ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen, weil ich finde auch ganz kurz noch mal auf das generelle STI-Angebot zum Testen einzugehen, ist ja ganz wichtig, weil vielleicht gibt es ja doch einfach auch Hörer vom Podcast aus dem Norden, aus Hamburg, weil auf dem Land, glaube ich, wird es viel schwieriger, so ein Testangebot zu finden. Dann kann man
ich komme aus Buchholz, ich muss hier in die Großstadt fahren.
Genau, aber allein das zu wissen, für alle Hörer, die jetzt auch im Umkreis von Hamburg wohnen, dass es hier was gibt, wo man sich niederschwellig testen lassen kann, so kam ich ja auch dazu, weil es einfach beim Hausarzt oder wo auch immer viel, viel schwieriger ist oder man diskutieren muss, man stigmatisiert wird, was auch immer. Von daher finde ich es wichtig, einmal darauf einzugehen, dass man hier im Endeffekt sich auf HIV, Chlamydien, Tripper,
Hepatitis,
Hepatitis, Syphilis. Danke, das habe ich noch gesucht, und so weiter alles testen lassen kann. Und das ist auch wichtig. Also ich finde, das gehört auch dazu, wenn man sich...
Da hinten ist gerade eine Flasche Sekt explodiert. Nicht.
Ach so,
wir lassen uns nicht ablenken
das davon. Ist schon.
Aber ja.
Aber das ist ja auch ein bisschen, wie du selber ein paar Punkte angesprochen hast, ich würde sagen, dieser Erfolg von der Präventionsberatung. Wir haben Zeiten, da hat der Arzt oder die Ärztin schon zu. Zwischen 16 und 20 Uhr haben wir 2 Sprechstunden, dienstags und donnerstags, und lassen dann jeweils 2 bis 3 queere Berater auf diese Masse an Gays und Queers, die sich hier im Wartezimmer dann befindet, los. Wo dann natürlich eine sehr viel geringere Hemmschwelle besteht über die letzte Party, über, weiß ich auch nicht, den Betrug, über die Herausforderungen, die gerade in so einem queeren, schwulen Leben stattfinden, also darüber zu sprechen, dass es da einfach niedrigschwelliger funktioniert. Und es ist es, ja, ich hole mal nochmal kurz aus. Es ist ja 40 Tests pro Sprechstunde, ne? 3 Berater. Und jeder Test hat ja irgendwie dann auch so eine Backstory.
Ja.
Kann ja sein, ich war irgendwie auf dem Segelturn mit 3 Gays und wir machen davor alle Abstriche und danach alle Abstriche, was da so ganz süß ist. Aber kann ja auch sein, dass es irgendwie. Man wurde von monogame Beziehung, die soll es geben. Und man da dann auch irgendwie einen Betrug erlebt hat, Sorge davon hat, dass man sich jetzt irgendwie Chlamydien-Tripper eingesteckt hat, man eine böse Nachricht bekommen hat. Und ich muss dann auch sagen, es geht dann immer gar nicht so doll um den Test. Es geht dann um die Story drumherum. Um
die Beratung eigentlich am Ende
schon wieder fast, oder
um das persönliche Ebene.
Überhaupt, dass jemand da ist und einmal kurz ein Ohr hat, das glaube ich, ja.
Mit den Sorgen in Kombination.
Ja.
Also von daher, ihr macht ja auch in Richtung HPV-Feigwarzen, hatten wir uns im Voraus so unterhalten. Das fand ich auch ein wichtiges Thema, weil ich da auch eine ganz persönliche Story zu habe, dass einer meiner Ex-Freunde tatsächlich da sehr, sehr schlimm Berührungspunkte mit hatte und ich auch mitgelitten habe. Deswegen fand ich es wichtig, dass wir es auch nochmal kurz hochwerfen. Man kann sich da bei euch wahrscheinlich nicht darauf testen lassen, aber es gibt da Beratungsangebote wahrscheinlich auch in Richtung HPV-Feigwarzen.
Ich finde es auch also gar nicht so schlecht. In letzter Zeit ist so ein bisschen die Achtsamkeit größer geworden für HPV. Also HPV, humanes Papillomvirus, was Feigwarzen verursacht und im blödesten Fall Karzinome, also Arschkrebs, Peniskrebs. Arschkrebs ist nicht der medizinische Begriff.
Ich wollte es gerade sagen, aber es klingt total gebildet, wenn du es sagst.
Ja, das Ding, wir sind ja Peerberater und keine Mediziner.
Arschkrebs.
Das versteht ja auch jeder. Analkrebs heißt das. Analkarzinom.
Ja, okay, ja. Jetzt machen wir uns darüber lustig, das ist nicht gut.
Nee, ist nicht gut.
Aber
den Begriff, den er verursacht hat, nicht also, über die Tatsache.
Bitte nicht falsch verstehen draußen und auch hier im Raum bitte nicht. Also wir wollen auf gar keinen Fall das jetzt irgendwie ins Lächerliche ziehen, aber ja.
Ja, ist ja auch niedrigschwellig.
Ne? Aber ihr habt da auch demnächst noch eine Veranstaltung zu, ne? Im Oktober, 14. Oktober habe ich mir hier
das
heimlich notiert.
Sehr gut.
Also gleiches Format quasi wie wir jetzt hier.
Ja, nur ohne Aufnahme.
Ja. Ganz wichtiges Angebot. Lasst euch impfen, bitte. Ich kann nur persönlich davon erzählen, mein Ex-Freund hat so doll gelitten mit diesen Karzinomen. Lasst euch bitte impfen.
Das ist, also wenn die Feigwarzen, ne, muss ich nochmal kurz einordnen, da kommen, blühen, ne? Blumenkohlartiges Gewächs, anal, als auch im Rachen, als auch am Schwanz. Wenn es blüht und losgeht, bitte dann also nicht zu uns kommen, weil wir können keine Tests anbieten, direkt zum Urologen, zur Urologin, dermatologisch abklären lassen oder proktologisch abklären lassen. Das ist, also es gibt keinen richtigen Schutz, einfach der Präventionsschutz ist aus dem Weg gehen. Ne? Also wenn so man es mitbekommt, der Partner irgendwie einen Ausbruch hat oder sowas, dann ist Verzicht eine Möglichkeit, weil wir stecken uns alle mit ganz vielen verschiedenen Typen davon an. Das Beste ist, im jungen Alter sich impfen zu lassen. Und da auch nochmal, also wirklich ein Appell auch an die junge Fetisch-Community, wenn du so 18, 19, 20 bist, perfekt, hast du vielleicht noch nicht so viel rumgehurt, wie also im späteren Verlauf deiner Biografie.
Sagst du jetzt in deinem jugendlichen Leichtsinn.
Und da also ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man sich mit den bösen Typen, die dann quasi Feigwarzen oder im allerschlimmsten Fall Karzinome, also Krebs und Analkrebs heißt das, verursachen, dass man sich damit quasi nicht ansteckt.
Ja. Ich finde es auf jeden Fall jetzt gerade schon mega gut, auch wenn ich bei euch noch nie zur Beratung hier war.
Gib mal Zeit.
Ja, ich habe ja quasi jetzt gerade eine Sprechstunde.
So nämlich.
Also,
hat jemand mal eine Uhr gestellt? Sondern eine Sprechstunde, ne?
Boah,
dass wir nicht wieder überziehen heute.
Nee, aber ich, also tatsächlich, also ich finde jetzt schon ganz sehr sympathisch einfach, wie du oder wie ihr das Thema auch allgemein einfach jetzt gerade verkörpert. Das macht also macht's einfach angenehm und es fühlt sich nicht, als ob jetzt irgendwie der Doktor vor einem sitzt mit erhobenem Finger und sagt, du.
Warum? Das ist auch wichtig.
Ne? Ja.
Also ich bin ja mittlerweile weggegangen von hier, weil ich halt einen Prep genommen habe und deshalb eine Ärztin einfach mache. Mhm. Aber auch da ist es das Gleiche. Die hat halt eine ganz hohe Anteil an Gay-Community, würde ich mal sagen, die sie da berät. Und da ist es halt ganz normal, dass man da einmal im Vierteljahr da ist und sich einmal komplett durchchecken lässt. Ja. Da diskutiert keiner, da guckt dich keiner schräg an, sondern da sagst du vorbei, hallo, ich mache Nuttentuff heute. und dann ist das auch normal. Also dann lachen die eher drüber.
Ja.
So.
Ja. Nuttentüff, genau.
Ja.
ich versuche gerade irgendwie jetzt eine charmante Überleitung
zu finden. Ich kann noch was Lustiges dazu erzählen vom letzten Mal, wo ich da war. Da war eine neue Sprechstundenhilfe da, die den den Oralabstrich macht. Mhm. Und dann bohrt die mir mit dem Stäbchen im Rachen hinten mit voller Wucht rum. Ich sitze da wirklich komplett und gucke sie dabei, wirklich starrend an. Ich hab nicht gezuckt, sie guckt mich an. Und da drückt sich das Lächeln schon. Ich musste dann auch das Lachen anfangen. Dann gucken wir uns beide an. Ich so, ja, ich wollte gerade das Gleiche sagen. Sie so, ja, eine Übung macht den Meister, ne? War sehr ein schöner Moment, wie man halt auch Prep testen kann. Oder halt die, ne?
Das erinnert mich ein bisschen an die Corona-Zeit, als man irgendwie täglich gefühlt diese Abstriche gemacht hat. Und bei uns in der Firma waren alle immer am Würgen und fanden das ganz schlimm. Und ich stand da und dachte so, ach, ist das angenehm. Und alle aus der Firma guckten mich an, schüttelt mit dem Kopf und waren so, Alter, nicht dein Ernst. Ja gut. Da ist irgendwas
übermachte Meister, ne, wie
deaktiviert. Sie sagte. Ja.
So, schön. Kommen wir mal zu den...
Genau, wir sind ja tatsächlich heute hier unter dem Thema, das war jetzt gerade so das ganze Vorgeplänkel, muss man jetzt ja auch mal sagen, müssen wir jetzt mal vorstellen, wer sitzt hier überhaupt. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Es geht um das Thema Substanzkonsum, es geht um Chemsex. Vielleicht einmal ganz grob, wir haben auch ein Skript. Okay, ja, ich wollte gerade mal gucken, nicht, dass ich jetzt einen Punkt von ganz am Ende vorgreife, aber es passiert mir regelmäßig.
Querbeet wie immer.
Genau.
Ohne roten Faden.
So ein bisschen vielleicht einmal Einordnung für, auch generell für Leute, wie zum Beispiel ich, der damit null Berührungspunkte bis jetzt hatte, weil ich einfach wirklich das Landei bin. Da, guck mal, das Mikro schon gleich weitergegeben.
Gute Rollenverteilung in eurer Ehe.
Chemsex, wo beginnt das, wo hört das auf? Wahrscheinlich ist das schwieriger zu sagen. Mhm. Wo beginnt das? Was fällt alles darunter? Was ist das? Mal so vielleicht einmal zur Einordnung, auch für alle Zuhörer hier vor Ort, da draußen irgendwie vor dem Bildschirm. Worüber sprechen wir eigentlich?
Okay, also ich muss es ja sonst nie erklären, weil alle, mit denen ich spreche, schon wissen, was es ist.
Ja.
Deswegen unterbreche mich bitte, wenn meine Einordnung jetzt nicht so hilfreich ist. Ich würde sagen, Chemsex ist ein spezifisches Phänomen bei Männern, die Sex mit Männern haben. Vielleicht nochmal eine schwule Subkultur, die ganz, da geht es um bestimmte Substanzen, die konsumiert werden. Sie werden im Zusammenhang mit Sexualität konsumiert. Es gibt eigene Sprachcodes, aber auch vielleicht Bildcodes, also irgendwie Emojis in bestimmten Apps. Es gibt bestimmte digitale Räume, in denen das stattfindet.
Ja.
Und das ist vielleicht so die engste Eingrenzung, auf die wir uns verständigen können.
Könnte auch noch tiefer drauf einsteigen, hatten wir ja auch schon ein bisschen abgesteckt.
Ja.
Weil du sagst, Räume gerade, also ich bin auch viel in Berlin unterwegs, es läuft einem ja zwangsläufig über den Weg in eingängigen Party-Locations, auch auf Fetischpartys tatsächlich. Das meinst du mit Räume jetzt quasi, oder?
Tatsächlich habe ich eher an digitale Räume gedacht. Also es gibt schon bestimmte Apps, die hauptsächlich vielleicht auch verwendet werden, um Kontakte solcher Art anzubahnen. Sicher gibt es auch Räumlichkeiten hier in St. Georg oder in Berlin irgendwo, wo das nicht unverbreitet ist. Hm. Ich würde aber mal behaupten, zumindest so aus dem, was ich hier höre und mitbekomme, was immer nur ein kleiner Ausschnitt ist, also weil ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das repräsentativ ist, dass der meiste Chemsex aber schon in privaten Räumlichkeiten stattfindet.
Mhm. Also quasi eher verabredet geplant sozusagen.
Genau, in der Szene würde man sprechen von Chills.
Ja.
Wo Leute das planen und sich verabreden in Wohnungen.
Okay, und dann 1 bis X.
1 bis X, ja.
Personen.
Jetzt seid ihr hier eine Beratungsstelle und seid ja beratend hier an der Seite. Und seid auf gar keinen Fall, und das finde ich auch total gut, seid irgendwie urteilend oder wertend unterwegs im Sinne von, das, was du machst, ist schlecht oder ist scheiße. Sondern ihr seid ja wirklich beratend aktiv. Vielleicht so ein bisschen zur Einordnung, wer kann sich denn überhaupt an euch wenden? Wahrscheinlich alle, ja. Aber was für Menschen erlebt ihr hier so? Wem würdet ihr raten, generell mal zu euch vorbeizukommen? Wann sollte man sich Beratung holen, wenn ich Berührungspunkte in dem Bereich habe?
Wie viele Fragen waren das jetzt?
Ja, das ist, ich merke auch gerade von der Interviewführung ganz schrecklich. Aber gib doch mal eine Antwort auf eine Frage, die du gerade so spontan aufgegriffen hast.
Ich mache das ganz entspannt, ich nehme mich zurück, sonst führe ich immer alle Gespräche, wenn ich bezahlt werde. Und heute überlasse ich das dir. Ich habe auch die Hälfte der Fragen schon vergessen. Also wer kommen darf, es darf natürlich jeder kommen.
Ja.
Also es ist eine Chemsex-Sprechstunde. Wenn du ein heterosexueller Mann mit einem Cannabis-Problem bist, gehst du vielleicht in eine andere Sprechstunde.
Ja.
Schlussendlich, wenn dir wirklich aber gar nichts anderes einfällt, als hier zu Hein und Fiete zu kommen, kann ich dir auch sagen, wo du hingehen kannst. Es ist aber schon gedacht für Menschen, die Chemsex haben, aber auch für Angehörige von Menschen, die Chemsex haben. Und das kann natürlich jeder sein. Von Mutti über Nachbarn bis zu Freunden und Partnern. Und letztere sind es dann in der Regel auch eher, die sich da an uns wenden.
Die Partner?
Ja.
Ach krass, das heißt, es kommen gar nicht direkt meistens die Betroffenen, sondern eher das Umfeld doch, gerne mal auch?
Es kommen schon eher Betroffene als Angehörige, okay. Aber wenn Angehörige kommen, dann sind es oft eher Partner oder Freunde. Und da ist es nicht so sehr Mutti. Das ist ein bisschen anders als in regulärer Sucht- und Drogenberatung. Da sind Angehörige auch oft Eltern. Im Chemsex-Bereich ist es schon eher ungewöhnlich, wenn Eltern auch davon wissen.
Kann ich mir, ja. Also meine Mutti weiß Komfort, ja noch nicht mal sonst, also was so meine Sexpraktiken angeht, der würde ich ja auch sonst also gar nichts erzählen, um Gottes Willen. Oh Gott, ich erzähle, was ich sonst so mache hier im Fetischbereich.
Oh, nee, meine Mutti, nee, das ich weiß nicht. Ja, wollte gerade sagen, gibt es kein Erbe mehr. Ja. Was? Du hast gerade eingeatmet? Okay.
Nee, ich atme noch, ja.
Ja, nee, ich dachte gerade, du wolltest gerade ansetzen.
Nein, deswegen, ich atme einfach nur.
Ich schiele auch ein bisschen auf unser Skript drauf, das... Wir hatten es ja schon so ein bisschen, Chemsex, ja klar, es gibt mir private Chills, wo man sich verabredet. Was für Menschen, was für Geschichten, das interessiert mich gerade irgendwie so ein bisschen so.
Wenn du es erzählen darfst überhaupt.
Also genau, also, ich will auf gar keinen Fall jetzt auch irgendwie gar nicht versuchen, Schubladen zu öffnen, weil das geht nicht. Und das merken wir ja auch in unserer Fetischwelt einfach immer wieder. Es gibt keine Schubladen, wo man Menschen reinstecken kann, was toll ist, was wirklich super ist. Aber ich hätte jetzt, wenn ich jetzt gerade so an mich denke, wenn ich überlege, okay, ich bräuchte vielleicht Beratung, ich würde immer versuchen, mich selber irgendwo einzuordnen, ob ich der Richtige dafür bin, ob ich vielleicht der Falsche dafür bin. Ich versuche mich immer mit anderen zu vergleichen und ich glaube, das geht vielen auch so. Was für Menschen kommen hierher? Also was sind das für Leute? Jetzt mal einfach vom Charakter beschrieben, wie sind die an die Drogen rangekommen, wie ist das entstanden? Wollen die selber vielleicht auch rauskommen? Also ich hab da so ganz viele, ich versuche mich einfach gerade irgendwie einzuordnen. Genau, ja. Das ist für mich gerade noch so ein, einfach weil ich aber auch selber wirklich ein Landei bin, was einfach sehr, ich habe nahezu keine Berlin-Berührungspunkte, ich komme gar nicht aus dieser ganzen Welt und ich versuche einfach gerade das ein bisschen für mich greifbar zu machen und hoffe, dass ich das auch für Menschen da draußen oder auch für hier im Raum versuche irgendwie greifbar zu machen.
Es gibt sicher nicht die eine Geschichte, die auf... Und ich würde mich auch ein bisschen hüten, da was zu erzählen. Also zum einen natürlich wegen des Datenschutzes. Also ja, wenn klar. Die Geschichten dann sehr detailliert sind, kann man da vielleicht auch Rückschlüsse ziehen. Und zum einen möchte ich hier auch keine Klischees befeuern oder am besten auch noch neue begründen.
Ja.
Aber ich kann erzählen, mit welchen Anliegen die Leute kommen. Ja, und das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Also es gibt Leute, die irgendwie die Idee haben, ich möchte einfach mal mich über meinen Konsum austauschen, ohne irgendwie eine große Zielrichtung dabei. Vielleicht geht es nochmal darum, wie kann ich eigentlich besser darauf achten, ich weiß nicht, dass es meiner Nase gut geht, nach nasalem Konsum zum Beispiel. Die kommen dann auch oft nur einmal. Das sind so Anliegen, die kann man ganz gut auch schnell klären. Es kommen manchmal Leute, die sich unsicher sind, was sie eigentlich möchten, die irgendwie das Gefühl haben, es geht mir nicht gut damit. Und dann schauen wir mal, woran das vielleicht liegt. Und es kommen aber auch Leute, die ganz klar den Wunsch haben, ich möchte aufhören damit, das ist gerade schwierig für mich, ohne Hilfe das zu tun.
Das ist geil. Ja. Also, dass es das Angebot überhaupt gibt. Ich glaube, mittwochs war das immer hier, also quasi heute.
Genau, mittwochs zwischen 16 und 18 Uhr kann man hier vorbeikommen. Man kann einen Termin machen oder man kann auch spontan vorbeikommen und eventuell ein bisschen warten, aber die Ehrenamtlichen hier im Checkpoint haben auch immer Zeit für einen Kaffee. Oder man kann hier ein schwules Buch lesen. Henry hat es ja auch schon beworben.
Ja.
Und dann habe ich, oder mein Kollege Christian auch, in den anderen Wochen, denen ich nicht hier bin, eine halbe Stunde Zeit für ein Erstgespräch. Plus minus, wenn es mal 5 Minuten länger dauert, ist das auch nicht so tragisch.
Ich glaube tatsächlich, was das Schwerste ist wahrscheinlich, ist diese Hürde, dass man die Kraft hat, hierher zu kommen, oder? Oder den Erstkontakt herzustellen. Wenn man dann mal im Gespräch ist mit euch, ich meine, ihr seid ja super sympathisch und wie Alex schon sagte, ja gar nicht irgendwie vorwurfsvoll oder sonst was, sondern man einfach ergebnisoffen darüber zu sprechen, ist für viele das Schwerste, hier einfach überhaupt erstmal das zu überwinden, hierher zu kommen.
Deswegen auch diese Kooperation mit der Suchtberatung. Hein und Fiete kennen viele schon über die Testung und über also dieses Standing, was man in der Community hat. Man weiß, dass es hier quasi auch niedrigschwellig eine Beratungsmöglichkeit mit Peers gibt. Und das ist, ich zitiere so ein bisschen so Studien, das darf ich ja. So der, es gibt Studien, die auch ein bisschen jetzt nicht top aktuell sind. 2019 fällt mir eine ein, dass der Chemsex, also das Chemsex-User, die dort in einem britischen Hilfsangebot quasi aufgenommen, quantitativ aufgenommen wurden, schon mehr Geld verdienen, schon irgendwie also höheres so gesellschaftliches Standing haben, vielleicht auch nicht mehr super so jung sind. Das heißt, Menschen, die so durch den Job ballern und am Wochenende dann sich durch die Chemsex-Partys ballern, um irgendwie work hard, play hard, möglichst schnell auch vielleicht loszulassen. Das ist so eine Idee, eine These, die man dazu irgendwie haben könnte. Leute, die dann potenziell vielleicht auch nicht in der klassischen Suchtberatung, Therapiehilfe, andere Namen, die man da setzen möchte, die man vielleicht auch mit anderen Bildern, also mit anderen Substanz- und Drogenbildern assoziiert hat, die sich da einfach nicht so willkommen fühlen oder denken, also ich spreche jetzt so in Anführungszeichen, kann man ja gut sagen im Podcast, ich spreche in Anführungszeichen, ich bin doch kein Junkie, ich muss doch nicht zur Suchtberatung. Und deswegen so die Kooperation auch. Also,
okay,
also obwohl Leute teils intravenös ja auch konsumieren, das auch die gleich, also ähnliches, also nicht ähnliche Substanzen, aber ähnliche Konsumformen sind, die sich aber ganz klassisch auch abgrenzen, die Spritzen irgendwie nicht über einen Spritzentausch dann auch beziehen, sondern aus dem Internet, aus anderen Zugangsquellen. Und da ist dann diese Hemmschwelle, die dann da abgebaut werden soll, durch Hein und Fiete. Weil Hein und Fiete kennt man, die tun mir nichts. Hier sitzt dann der kompetente Fabian oder der kompetente Christian, die dann einen auffangen und dann ja auch oft sagen, korrigier mich gleich, du bist hier vielleicht auch gar nicht falsch im Suchthilfesystem.
Das ist ja voll smart. Das heißt, ihr übergebt quasi ein bisschen aus dem Hein und Fiete-Universum an Fabian und Christian, Hand in Anführungszeichen, einfach weil es so geräuschlos ist und weil halt jemand hier eh schon herkommt und die Hürde gar nicht mehr hat und vielleicht das mal geäußert hat. Okay, das ist ja mega smart. Also noch niederschwelliger, als ich dachte.
Tatsächlich geben wir uns da oft gut die Klinke in die Hand. Also Leute kommen in die Chemsex-Sprechstunde und wir sprechen drüber, Mensch, willst du dich nicht mal über die PrEP informieren oder sonst was? Und dann kann ich gleich einen Termin bei Henry rausgeben. und umgekehrt ist es genauso, dass Leute bei Henry sitzen und dann 2 Tage später bei mir, weil Henry gesagt hat, Mensch, das ist nicht mal eine gute Idee. Auch mit jemand anders darüber zu sprechen. Ich würde gerne noch was ergänzen zu dem, was du gerade gesagt hast. Also es gibt schon ein bisschen Zahlen und Ideen dazu, wer so in den Hilfs- und Beratungsangeboten ankommt. Das kann man tatsächlich also vielleicht ganz gut runterbrechen. Das sind Männer um die 50, die sind erfolgreich im Beruf und auch oft HIV-positiv. Das sind vielleicht so die 3 Dinge. Aber ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, daraus die Rückschlüsse zu ziehen, dass das schlussendlich auch so die meisten Chemsex-User sind, nur weil das diejenigen sind, die bei uns und auch in anderen Hilfen die Hilfe in Anspruch nehmen und kommen.
Ist dann da wirklich dieses Work-Hard-Play-Hard ganz oft Teil, also dass man sich einfach vom Alltag ablenkt? Also dass man irgendwie über, keine Ahnung, Partys da mal reinrutscht oder halt es mal ausprobiert hat? Oder wie ist der Weg dahin quasi? In Anführungszeichen bei vielen. Das ist jetzt auch nicht stigmatisierend, glaube ich, darüber zu sprechen, weil am Ende rutscht man da ja irgendwie rein und dann macht das ja halt dummerweise abhängig. wahrscheinlich. Also kann man davor irgendwie auch Warnzeichen erkennen?
Also für eine Abhängigkeit meinst du?
Ja, oder genau. Also wenn ich mich da am Weg hin befinde oder
ja.
Das also, würde man selber erstmal so nicht sehen wahrscheinlich. Ne, wenn du hast ja vorhin, also Henry hatte eben gesagt, viele sehen das ja als Work Hard, Play Hard und ne, Ausgleich zu unter der Woche. Dann würde man ja selber wahrscheinlich noch gar keine Warnzeichen sehen. Deswegen wollen wir auch so ein bisschen darauf hinweisen oder warnen an der Stelle.
Ja, also ich weiß nicht, ob man die nicht sieht. Ich glaube, man merkt schon, wenn es einem schlecht geht von Drogen und vielleicht kann man das auch dann manchmal aber gut beiseite schieben. Also wie so Erstkontakte zu Drogen sich jetzt anbahnen für diese Menschen, kann ich so nicht sagen. Also das frage ich nie, weil das dann oft auch 2 Jahre später nicht mehr so interessant ist vielleicht.
Argument.
Und tatsächlich, also weiß ich nicht, überall gibt es Drogen. Das ist, glaube ich, nicht so schwer, da einen Zugang zu finden.
Ja.
Prost.
Ja. Genau in dem Moment ist der Glas in die Hand genommen und dann gedacht.
Und es gibt aber natürlich schon so klassische Anzeichen für eine Suchtentwicklung.
Ja.
Also, dass man vielleicht sagen kann, ich fange an, Freunde zu vernachlässigen oder Hobbys oder die Arbeit oder Dinge, die mir sonst wichtig waren, weil ich vielleicht am Montag dann noch total daneben hänge oder weil das einfach nicht mehr die Priorität hat. Ich habe neben ein ganz starkes Verlangen war, weiterzumachen. Es tritt vielleicht eine Gewöhnung ein. Ich brauche immer mehr auch von bestimmten Substanzen. Das wären so klassische Warnzeichen. Grundsätzlich würde ich aber sagen, macht es auch total Sinn, mal hierher zu kommen oder sich beraten zu lassen, bevor man sowas wahrnimmt. Weil man kann ja, es lohnt sich ja auch mal drüber zu sprechen, auch wenn es vielleicht gar kein Riesenproblem ist.
Wir hatten ja uns im Vorfeld schon mal ausgetauscht. Ich fand es ganz cool, dass eure Einstellung ja nicht ist und wahrscheinlich auch in allen Suchtberatungsstellen nicht ist, dass jemand kommt und sagt, ihr nicht sagt, du musst jetzt aufhören damit, sondern ihr seid ja eher dafür da zu beraten, wie kann man damit sicher umgehen oder wenn jemand wünscht, damit aufzuhören, wie ist ein Weg dahin? Also es ist ja nie die Aussage von euch oder ist auch nie das Ziel jetzt, du kommst jetzt hier an, du musst jetzt aufhören oder solltest jetzt aufhören.
Also nichts Absolutes in dem Fall genau. So, sondern ja, das hat mich im Vorgespräch tatsächlich auch schon sehr beeindruckt.
Ja, gibt schon Suchtberatungsstellen, die auch eher ausstiegsorientiert, abstinenzorientiert arbeiten, die sicherlich auch nicht mit dem Presslufthammer das forcieren. Aber das ist nicht unbedingt selbstverständlich. Es gibt aber viele Suchtberatungsstellen in Hamburg auch, die so arbeiten. Und ich glaube, es ist auch gerade für dieses Projekt und dieses Angebot total wichtig. Also zum einen ist es das, was die schwulen Männer kennen. Ne? Also es gibt HIV, also lasse ich mich beraten und benutze ein Kondom und mache mich irgendwie schlau und habe natürlich weiter Sex.
Ja.
Und genauso glaube ich auch, nehmen Leute Drogen, ob ich jetzt sage, die sollen das machen oder nicht, spielt da vielleicht eine geringe Rolle. Und und es passiert auch relativ oft, dass Männer schon fast so ein bisschen schockiert hier in dieses Angebot kommen und sagen, ich war da irgendwo und habe mich beraten lassen. Ja, was soll ich so damit aufhören? Was ist das denn für eine Scheiße? Und die fühlen sich dann hier immer ganz gut aufgehoben, wenn wir auch sagen, nee, musst du auch nicht.
Ich finde es ja viel schlimmer, wenn du jemanden in Erstgesprächen sagen sollst, ey, was machst du für einen Scheiß? Du musst aufhören. Weißt du, da hast du direkt eine Ablehnungshaltung eigentlich. Ja. Gerade wenn du gar nicht so weit bist, vielleicht selber zu sagen, ich würde mich mit dem Gedanken anfreunden, dem zu folgen vielleicht, ne? Also man muss ja da auch das Vertrauen aufbauen mit euch. Ich glaube, das ist ja auch eine ganz persönliche Beziehung, menschlich gesehen, dass man sich einem von euch beiden anvertraut oder von euch dreien dann ja im Endeffekt zu dem Thema.
Ja. Wie ist das? Also ich hatte das vorhin so ein bisschen schon angedeutet. Vielleicht können wir da noch so, ich sag mal, noch mal paar Keywords droppen.
Eine Frage nur.
Ich muss noch mal kurz formulieren. Ja, okay. Generell das Thema Chemsex. Welche Substanzen sind gerade marktüblich und fallen gerade in diese Kategorie rein? Fragezeichen. Eine Frage, eine Antwort.
Du oder ich?
Ich würde auch gerne.
Also die höher, schneller, weiter Substanzen, unter anderem ganz beliebt Mephedron, Mephi, 3-MMC, 4-MMC, so als eine Kategorie, die da ganz populär ist, die auch in, ich würde sagen, Berlin und Hamburg so ein bisschen auch gerade den Schwank macht aus der Chemsex-Subkultur heraus in die allgemeine Partybevölkerung. Du hast in Berlin ist Mephedron einfach einerseits günstiger als andere Substanzen, die es so gibt, die so höher, schneller weitergehen, wenn man irgendwie an Kokain denkt. Andererseits auch schlechter in der Qualität, wie diese Drug-Checking-Ergebnisse aus Berlin ja auch zeigen. Und häufig, es ist so ein bisschen eine Einmischung von dem Rausch her, wie berichtet wird, von Kokain und MDMA. Und es ist so der Renner, das beliebteste in der Szene, aber auch GHB, GBL.
Also GHB ist G, klassisch, was ja verboten ist in den Clubs, weil es ja ganz oft auch ins Getränk gemischt wird, ne? Also gegen Leute verwendet wird.
Was genau auch in anderer Form K.O.-Tropfen dann darstellt. Aber G, es hat eine, medizinisch würde man sagen, therapeutische Breite, die sehr gering ist. Also ich gebe jetzt hier keine Konsumempfehlung, aber es ist quasi 0,5 Milliliter, die man braucht, um sich für eine Überdosis, die dann direkt atemdepressiv wirkt, krass, die direkt auch quasi Leute dämpfen so weg, das ist eher ein Downer, wirkt so, als ob sie einschlafen und können tendenziell davon auch sterben, und davon sind Fälle in Berlin und Hamburg berichtet.
Ich habe es im Umfeld schon ganz oft erlebt, dass Leute was ins Getränk bekommen haben in Berlin in den Clubs tatsächlich. Also passt da einmal kurz nicht auf dein Getränk auf. Ich war einmal wirklich live dabei und habe dann noch eine Taxifahrt mit jemandem erlebt, der dann völlig lost war da, und das hat ja auch, das wirkt ja auch nach, das ist ja nicht nach 5 Minuten weg. Ja, also
und
das ist super gefährlich.
Und auch schlecht nachzuweisen. Also wenn du damit mit zur Polizei gehst und man da irgendwie ein toxikologisches Gutachten braucht, dann ist es nach einer bestimmten Zeit auch wieder weg aus dem System. Ja. Also es ist, also gleichzeitig ist es auch der Körperverletzung, ne, keine Frage, K.O.-Tropfen anderen Leuten da reinzunehmen. Andererseits das auch selber zu nehmen, ist auch hat ein Gefahrenpotenzial.
Gerade jetzt im öffentlichen Bereich oder im Party-Kontext
auch. Im Party-Kontext,
einfach, genau.
Ja, und es ist einfach ein toxisches Mittel quasi, was dann verdünnt irgendwie ins Getränk selber auch, und Leute das bewusst machen. Und also, aber auch Crystal Meth Amphetamin, also Crystal Meth, ist eine Substanz, die ja zu enorm großen Rauscherlebnissen führt, also die Ewigkeiten, die du da high drauf bist, aber zu enorm langen Katern, zu einer emotionalen Isolation, die dann der Kater auch irgendwo mit sich bringt, und das ist nicht ohne, und das nehmen Leute nasal, also kristallines Pulver, als auch irgendwie intravenös quasi, also
Spritzen. Kater bedeutet in dem Fall aber nicht den klassischen Kater, den jeder vielleicht vom gesellschaftlich anerkannten Droge Alkohol kennt.
Ja, gut eingeordnet.
Kater bedeutet dann
Der Drogenkater.
Also ein Tief quasi eher.
Ja, also einerseits eine körperliche Erschöpfung, wenn du die Serotonin-Dopamin-Garagen da rausgeballert hast, bis zum geht nicht mehr übers Wochenende. Mhm. Und dann ja aber auch kombiniert mit einer tagelangen emotionalen Erschöpfung, weil sich das erstmal alles auch wieder herstellen muss. So. Und das ist, kenne ich auch aus der Präventionsberatung. Wir machen diese Beratung auch im Krankenhaus, in einem Ambulanzzentrum, in einer Schwerpunktpraxis, dass Menschen, also muss man wirklich manchmal Leute an die Hand nehmen und sagen, also die erzählen dann von einer Party, von einer neuen Substanz, die sie ausprobiert haben, und erzählen, oh Gott, mir geht's 7 Tage schlecht. So.
Und ist das eine Party wert?
Ja, und ist das eine Party wert? Das ist auch steht auf einem anderen Blatt.
Krass.
Ja.
Die Frage kam uns ein bisschen auf dem Vorbereitung Poppers. Zählt wahrscheinlich nicht in diese Partydrogenwelt rein, weil das ja doch auch viele benutzen bei Fetischsex. Du schluckst es ja gefühlt.
Ich hab's einmal in den Rachen bekommen, das war jetzt wirklich nicht
gut. Ah, in die Nase war das,
Nase ist nicht für den Rachen runter. Das war gar nicht geil. Das war wirklich nicht gut.
Also dann wäre auf jeden Fall die Sprechstunde picke-packe voll.
Ja.
Aber die Halbwertszeit von Poppers ist ja da auch an der Stelle wahrscheinlich einfach so ein paar Minuten und nicht tagelang. Und also, oder kommen auch Fälle bei euch wirklich auch zum Thema Poppers an, dass man da eine gewisse Abhängigkeit entwickelt hat?
Nee. Also ich sag mal so, ich glaube, Poppers ist ein Rauschmittel, aber vielleicht kein Suchtmittel. Das ist ja ein Unterschied. Also man kann ja irgendwie von allem potenziell abhängig werden. Also es gibt auch Leute, die mähen irgendwie abhängig Rasen, aber das ist ja nicht...
Oh, so einen Menschen bräuchte ich tatsächlich dringend.
Also, aber das, ich habe gerade getrunken, verdammte Scheiße.
Aber das ist ja nicht, womit wir uns in Suchtberatungsstellen in der Regel beschäftigen. Okay. Und es ist auch hier nicht, womit wir uns beschäftigen. Wir reden schon auch über Poppers-Konsum, weil auch der ja nicht unbedingt ungefährlich ist. Und der ist auch dann nicht ungefährlich, wenn man ihn noch mit 3, 4 anderen Substanzen kombiniert.
Da hatten wir, was gerade passt, eine Frage tatsächlich bei den Anmeldungen. Fragen,
wie ist denn das mit Poppers und Potenzmitteln?
Viagra
konkret? Das also man hört da ja immer wieder Dinge drüber. Ich habe es jetzt noch nie ausprobiert, weil ich Dinge gehört habe und weil ich es jetzt noch nicht, also das Interesse hatte.
Lass lieber.
Also, ich mache mal transparent. Ich habe das vorher nochmal nachgeguckt, als ihr mir diese Frage gestellt habt. Ich kann immer nur sagen, das ist schlecht, macht das nicht. Davon sagt ja der Kreislauf weg, das ist im Zweifel tödlich. Das stimmt auch.
Ja.
Ich kann jetzt auch nochmal sagen, warum. Und zwar, weil beides die Blutgefäße erweitert und also vielleicht sollte man sie so weit nicht erweitern. Im Zweifel senkt beides den Blutdruck einfach sehr und man braucht ein bisschen Blutdruck.
Tief unterm Keller der Blutdruck.
Ja.
Ja, ist natürlich blöd, dann ist halt tot, ne?
Das hast du jetzt
ganz sehr doof läuft.
Gut und platt auf den Punkt gebracht.
Ja, das war das Ziel.
Ja. Also bitte nicht machen. Danke.
Ja.
Auch an euch.
Das ist schon eine sehr verbreitete Kombi und ich glaube, es ist für viele Leute auch schwer, das nicht zu machen, weil beides auch irgendwie eine Funktion hat.
Mhm.
Also du bist super lange wach, du bist high, dann noch irgendwie hart zu bleiben die ganze Zeit, ist ja nicht so easy. Im Zweifel sind es ja auch Drogen, die dafür sorgen, dass Muskeln auch verkrampfen, dann dich irgendwie ficken lassen, auch nicht so easy. Poppers natürlich irgendwie praktisch, vermeintlich. Wir versuchen eigentlich immer so zu beraten, dass man vielleicht schaut, wenn es jetzt unbedingt Potenzmittel oder Poppers sein müssen, dann entweder oder und vielleicht ist man wirklich mal einen Abend nur aktiv oder passiv.
Ja.
Aber da weiß ich natürlich, ach, das ist schwer umzusetzen. Aber grundsätzlich würde ich auch von dieser Kombination abraten wollen, ja.
Eine Frage.
Ja, Fragen aus Publikum gerne. Genau, tatsächlich hier gerade aus dem Publikum. Ich versuche gerade nochmal kurz zusammenzufassen. Wir haben zwar ein Raummikro, müssen wir da mal
gucken. Haben wir wirklich?
Wir sind technisch auf dem neuesten Stand
hier. Wahnsinn, ein Raummikro.
Das heißt, es ist tatsächlich wahrscheinlich in die Aufzeichnung jetzt auch mit reingekommen. Aber dass einfach der Unterschied zwischen Poppers und anderen Drogen einfach zwischen physisch und psychisch quasi steht, dass ich von Poppers,
dass
es eine andere Abhängigkeit ist tatsächlich in dem Fall.
Genau. Das klingt für mich auch tatsächlich logisch, total. Also
ja.
Poppers nutzt man ja eher dann im Affekt, also wenn man eh schon dabei ist, in Anführungszeichen.
So,
ne?
Ja. Hoppla. Ja, ja, also für die Einordnung auf jeden Fall mal gut. Ich mal schlussendlich zu der Frage, über welche Drogen sprechen wir hier eigentlich, über welche Substanzen sprechen wir hier gerade. Weil ich finde es mal ganz wichtig, weil ihr seid natürlich absolute Vollprofis, ihr seid tagtäglich ja irgendwie auch damit konfrontiert. Aber wir haben natürlich nun mal auch wahrscheinlich viele Menschen da draußen, die da vielleicht noch gar keine Berührungspunkte mit hatten und vielleicht auch niemals haben werden. Und das ist immer dann ja auch so ein bisschen so unser, ich nenne es jetzt mal Bildungsauftrag, genau diese, einfach das so mitzunehmen, dass jeder eigentlich sich abgeholt fühlen kann.
Ich finde tatsächlich jetzt, wo wir auf die einzelnen Substanzen eingegangen sind, ich habe jetzt schon, da ich ja doch häufiger mal in Berlin unterwegs bin und war, man bekommt ja das einfach mit.
Mhm.
Und ich finde es erschreckend, wie immer jüngere Menschen damit irgendwie Einstiegspunkte haben oder Berührungspunkte haben. Und da es ja nun mal in einer gewissen Form abhängig macht, bleibt dir das ja auch erstmal irgendwie erhalten, vermutlich, wenn du einmal den Einstieg gemacht hast. Von daher war es uns ja immer wichtig, mal, also tatsächlich, wir haben immer gesagt, wir wollen eine Folge zu dem Thema machen. Von daher passt es perfekt, dass ihr um die Ecke kamt damit, dass wir da wirklich substanziell drauf eingehen können. oh Gott, substanziell.
Super.
Wow, der war ja fast wie geplant.
Ja.
Ist mir auch selber aufgefallen.
Ja.
Jetzt weiß ich nicht, was ich sagen wollte.
Weißt du,
doch jetzt. So, ja. Und das tatsächlich teilweise, und das finde ich noch viel gefährlicher, das habe ich jetzt aus meinem Umfeld auch schon mitbekommen, dass teilweise gar nicht bewusst ist, was man da konsumiert, weil man einfach irgendjemandem vertraut und einfach mal halt irgendwas da mitnimmt, ne?
Ja.
Also das finde ich ja noch viel gefährlicher. Also ist bei euch, ist das auch Thema, dass Menschen einfach irgendwie Drogen konsumieren, ohne dass sie bewusst wissen, was sie da tun? Oder ist es schon eher dann bewusst irgendwann und was man da ganz konkret macht? Ratlosigkeit.
Darf ich was sagen und du ergänzt? Jein.
Also, ganz klares Jein.
Also meine Erfahrung ist tatsächlich, die Schwulen sind überdurchschnittlich gut informiert.
Wie immer.
Vielleicht wie immer. Also es sind ja, also oft sind schwule Männer ja auch Männer mit einem hohen Anspruch an sich selbst und den haben sie auch da.
Schon mal gut.
Das ist gut, aber auch da ist trotzdem noch Luft nach oben. Also es kommen schon oft Leute, die Szenennamen kennen. Ich konsumiere G, Tina, was auch immer und dann aber auch nicht wirklich wissen, was das ist. Und es ist natürlich schon nicht ungefährlich, so gar nicht zu wissen, was man da nimmt. Also ja. Es gibt super aufbereitetes Informationsmaterial, nicht nur bei uns. Also man kann auch von uns immer welches
kriegen. Ihr habt tolle Broschüren übrigens.
Die haben wir. Man kann immer hier vorbeikommen und welche mitnehmen. Ja. Und auch mit mir drüber sprechen oder mit Henry oder mit jedem hier. Aber es lohnt sich eigentlich immer, das mal kurz nachzugoogeln und im Zweifel einfach zu gucken, verträgt sich das mit der Ibuprofen, die ich heute genommen habe, oder kippe ich dann nachher vielleicht doch noch sehr viel wahrscheinlicher um als ohnehin schon.
Oder werfe ich noch Alkohol drauf? Wahrscheinlich, also Mischkonsum ist ja auch ein Riesenthema wahrscheinlich.
Die Antwort ist eigentlich immer nein.
Ja, aber gut, haben wir das auch geklärt.
Aber da gibt es natürlich verschiedene Abstufungen dieses Risikos.
Ich habe hier mal irgendwo, entweder war es bei euch oder woanders, habe ich wirklich eine Tabelle gesehen, welche Substanzen, so eine Kreuztabelle, war das bei euch hier? Was tödlich ist, was gefährlich ist, was sich verträgt. Ich meine, allein das ist ja schon wichtig zu wissen, wenn ich im Zweifel da irgendwas konsumiere, einfach sich bewusst zu sein, dass ich zum Beispiel Poppers mit Viagra nicht mischen sollte. Und was war es denn noch? Keine Ahnung, was für Beispiele, was da tödlich ist oder ganz gefährlich.
Also da hat also G und Alkohol auch ein tolles Beispiel dafür, weil beides quasi auf die Atmung geht und eher dämpfend wirkt. Aber da haben die Schweizer ganz toll vorgelegt, durch die sehr frühen Drug-Checking-Projekte, die da auch haben und diese Tabellen dann auch schon vor Jahren erstellt haben. Aber ich habe auch noch einen Gedanken zu dem, was du meintest, dass die Leute jünger werden, die konsumieren und man davor quasi warnen sollte. Es ist ja auch so, dass die Leute weniger Alkohol trinken und auch Studien quasi über Gefährlichkeit von Substanzen bei verschiedenen Layern schon Alkohol immer ziemlich gut abschneidet an gefährlich für einen selbst als auch gefährlich fürs Umfeld. Die Wahrscheinlichkeit, dass man mit nach sehr viel Sekt ausrastet, jemandem Gewalt antut, jemanden schlimme Dinge antut oder sich selbst, ist ja sehr viel höher als bei, wenn du dir wirklich nur MDMA.
Ist einfach nur glücklich wahrscheinlich.
Ja, in einer Milligrammanzahl, die auch halbwegs verträglich ist, weil das wissen wir immer nicht. Und deswegen, also das nur ein bisschen zur Einordnung, deswegen sprechen wir auch ja immer gerne von illegalisierten Substanzen. Ne, illegal und illegalisiert. Das sind ja Substanzen, dadurch, dass es alles verboten ist, wir wissen nicht, was da drin ist. Es gibt keine Drug-Checking-Angebote und diese ganzen Kampagnen, die ja auch teils vielleicht auch zu wenig stattfinden, für Alkohol, die können gar nicht so ganz greifen. Dann kommen die Kids in Berlin, so, ne? Ich spreche jetzt mal so in Klischees.
Ja.
Also ballern sich alle Ketamin. So. Wir wissen nicht, was da drin ist.
Ganz schlaue Idee.
Wenn es aus medizinischem Kontext ist, ist da bestimmt auch nicht so viel gestreckt, aber die Drug-Checking-Projekte sind dann auch ja ein bisschen Tropfen auf dem heißen Stein. Und ich würde auch sagen, dass sehr viel von der Illegalisierung von Substanzen, also viel Gefahr davon ausgeht.
Einfach weil halt die Qualität dann im Zweifel auch auf dem Markt irgendwie scheiße ist.
Wir können es nicht regulieren.
Genau. Ja.
Bei Mephedron ist es wirklich ein großes Thema. Es hat mit 3 MMC angefangen und du sagst immer so schön, wir wissen nicht, wie viel Cs und Ms und 3s da drin sind.
In Berlin ist jetzt irgendwas Neues aufgetaucht, was super gefährlich ist irgendwie, was dann teilweise als das verkauft wird auch. Und
was, ja, genau.
Der Drug-Checking in Berlin, die schlagen irgendwie Alarm dafür.
Was so Psychosen auch ganz gut verursachen
kann. Auch super.
Kann. Ja, also es ist der Stoff, der da drin ist, das wissen wir ja nicht so richtig.
Also wir wissen aber schon, ich glaube, da sind die Ergebnisse aus Berlin übertragbar, dass wenn du irgendwas als 3 MMC kaufst, alles andere da drin ist, aber sicher kein 3 MMC. Ja. Ja. Und ich würde auch gerne nochmal was sagen zur Warnung. Also es ist nicht unser Anliegen zu warnen, sondern es ist mit dem erhobenen Zeigefinger zu sagen, nee, mach das nicht. Also Menschen haben sich immer schon berauscht und sie werden das auch weiterhin tun und sie haben auch oft eine gute Zeit dabei. Das darf man ja auch nicht unterschlagen, so wie wir hier jetzt gerade mit dem Sekt. Also ihr auf jeden Fall.
Ups. Hoppla.
Und wir wollen einfach über Risiken aufklären und werben für einen informierten Drogenkonsum und auch dafür, sich Hilfe zu holen, wenn das doch mal alles nach hinten losgeht.
Und wenn man sich selber überfordert mitfühlt oder denkt, es wird, nimmt Überhand, was auch immer. Ja, das fasst besser zusammen als die Warnung, die ich ausgesprochen habe.
Ja, ihr habt das gerade mehrmals das Wort Drug-Checking nochmal erwähnt. Was genau sind das für Angebote? Vielleicht auch da nochmal so kurz 3 Hintergründe zu. Ihr beide atmet einmal ein.
Ja, ich muss mich ein bisschen sammeln, weil ich gar nicht so super viel erzählen kann, ohne Quatsch zu erzählen. Also es ist so, dass jedes Bundesland darf beschließen, ob das legal ist oder nicht. Die meisten haben sich dagegen entschieden. Hamburg hat sich neuerdings dafür entschieden. Und meine lieben Kolleginnen von der Suchtberatungsstelle Max haben auch den Zuschlag bekommen von der Stadt, nachdem wir uns darauf beworben haben. Das heißt, es wird demnächst ein Drug-Checking-Angebot in Hamburg geben. Wie das genau vonstatten geht, Wissen wir noch nicht. Okay, wir sprechen nochmal zweimal mit der Stadt und dann alle miteinander und dann kann ich da irgendwann mehr zu sagen. Und dann wird man mich das hier auch fragen können und es wird was online sein. Mhm. Es gibt auch ein Angebot in Berlin, auch über die Schwulenberatung. Das, ihr habt sicherlich ja auch da Zuhörer. Und die Idee von Drug-Checking ist, man kann seinen Stoff da einreichen und kriegt nachher eine Rückmeldung darüber, was ist da drin, um auch Risiken eben besser einschätzen zu können.
Und also du gibst wirklich nur eine Messerspitze von dem Stoff ab. Das ist am besten, in Berlin ist es so, Anfang der Woche. Dann schicken die das in ein hier hochgradig Sicherheitslabor und es gibt auch dann rechtlich, also Betäubungsmittelgesetz und sowas, dann Absprachen, dass die Leute, die dann ja in der Schlange davor stehen, jetzt nicht gepackt werden.
Das wäre sonst fies.
Ja. Wär sonst, kommt nicht die Moralpolizei, sondern die Polizeipolizei. Ja. Und dann geben die Leute da was ab, es wird dann analysiert und diese Warnungen, das, was da rausgefunden wird, wenn es beispielsweise eine Pillenwarnung gibt bei MDMA, hochdosiertes MDMA, gab es auch Berichte in Hamburg drüber, dass Menschen an einer hochdosierten MDMA-Pille auch verstorben sind.
Verstorben?
Tatsächlich diese Blue Punisher-Geschichte vor einem Jahr, wo das am Kursieren war. Wenn sowas passiert, man hat eine dreifache Menge über der therapeutischen Breite, von der ich gesprochen habe, dann packen die das auf die Website und dann sagen die hier die MDMA-Pille, keine Ahnung, mit Gesicht von Donald Trump drauf, die haben ja immer so... haben ja immer wilde Ideen. McDonald's-Logo, die bitte nicht nehmen, weil wir haben, Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass da das 2- bis 4-fache drin ist. Oder wenn du unbedingt es nehmen möchtest, dann ein Drittel.
Ja.
So. Und es ist ja, also hilft ja dann auch der gesamten Community und hilft dann ja auch wirklich im Kampf gegen das Stigma.
Ja. Und auch das ist ja wieder etwas, also ich finde, das ist ja so ein bisschen, um jetzt wieder so halb die Brücke so reinzuschlagen in die Welt, wo wir jetzt ja gerade mit unserem Podcast herkommen, nämlich aus der Fetischwelt, ein Thema, wo gesellschaftlich einfach ganz, ganz groß ein Tabu gemacht wird, was aber gesellschaftlich ja trotzdem da ist.
Das finde ich ganz schön. Das gefällt mir gut, was du da machst.
Da einfach
da die Brücke zu schlagen. Und,
ja, also das einfach so in die Gesellschaft zu holen, dass man einfach sagen kann, ey, lass uns da einfach drüber reden, weil ich sag mal, das ist ja so ein bisschen
stigmatisieren,
der Anreiz. Genau, das ist ja der Anreiz, warum wir diesen Podcast machen, warum wir die Fetischwelt einfach enttabuisieren wollen, was irgendwie so ein bisschen so unser Arbeitsauftrag ist, den wir uns selber mal in Lust und Laune gesetzt haben. Und da ist jetzt sowas wie so ein Drug-Checking ist ja eigentlich, das greift ja genau in diese Kerbe rein. Nicht dieses Sagen so, ey komm, wir sammeln alles ein und werfen es weg, weil den Markt wird man ja niemals in Anführungsstrichen bereinigen können. Warum auch? Weil es ist ja nun mal etwas, was gesellschaftlich einfach da ist und was okay ist, wenn es da ist. Aber dann lass es doch irgendwie so machen, dass es wenigstens sicher ist.
Sicher, safe also, use, ja.
Das finde ich schon jetzt mal so zusammengefasst ein total tolles Angebot.
War es jetzt eine Frage?
So. Nee, das war
erstmal eine Zusammenfassung. Aussage, okay.
Ich wollte einfach.
Aber ich hätte noch eine Frage. Ja. wenn wir schon beim Thema Safer Use sind, gibt es denn sonst noch Tipps von euch für Safer Use? Also wenn man es halt nun mal tut und halt tun möchte, was auch immer, könnt ihr da noch was raten für den Umgang?
Also falls man auf die verwegene Idee kommen sollte, was nasal zu konsumieren, bieten wir auch, arbeiten auch mit Ehrenamtlichen ja zusammen bei Heinrich Fiete, wie ich eingangs erwähnte. Und die Safety Crew ist super da drin, auf Partys präsent zu sein, die sitzt da hinten und verteilt neben Kondom und Gleitgel auch für Menschen, die Entscheidung getroffen haben, sich durch die Nase zu ziehen, Ziehröhrchen einmal Ziehröhrchen, damit du einerseits das Übertragungsrisiko von Hepatitis oder Herpes oder sowas minimierst.
Du kannst dich also dabei auch noch sexuell anstecken mit was, wenn du irgendwie Ziehröhrchen
teilst. Hepatitis ist ja nicht unbedingt mit den ganzen Scheiß kannst du dich also an den Geldschein und so kannst du sind Bakterien dran, die da auch nicht unbedingt, also im leichtesten Fall dann ja irgendwie eine Erkältung hervorrufen, aber auch im blödesten Fall Hepatitis dir da reinbringen kann, weil du die Nasenschleimhaut auch schön malträtierst und dann ein kleines Fitzelchen Blut brauchst und dann in die nächste Nase und sowas. Und die Idee ist, bei dem Safer Use, wenn wir auch einer Party sind, ne, und dann die Blöcke verteilen, dass niemand sich jemals davon abbringen lassen hat, kein steriles nasales Equipment dabei zu haben von dem Konsum. Also wenn wir nicht da wären, dann würden die Leute den Geldschein nehmen. Dann würden sie den Geldschein teilen und dann hätten wir vielleicht auch andere Zahlen so. Das ist so ein bisschen, wenn ihr es macht, macht es so gesehen richtig.
Würden es eh tun.
Eben. Also, ja, ja, wenn Leute mit einer Konsumentscheidung auf einer Party sind und wir dann da stehen im richtigen Moment vor der Toilette und sagen, bevor du das jetzt so machst, mach vielleicht besser so. Und dann steht da ja im besten Fall noch auf der sterilen Kreditkarte, die wir dann da rausgeben, noch die Beratung, Mittwochsberatung von Fabian.
Das ist super smart drauf. Tatsächlich.
Ja.
Da,
ach, wo sind die
alle? Wir haben
da geht jetzt die QVC-Shopping-Show los hier.
Ja. Nee, aber das ist total smart, was auch schon wieder niederschwellig ist. Also ja. Da wird sich in dem Moment keiner mit befassen. Aber ja. Vielleicht taucht es am nächsten Tag oder übernächsten Tag irgendwo wieder in der Tasche auf.
Ja, ne? Mit dem blöden Kater und dann ja. Sagt Fabian, dass der Kater vielleicht auch irgendwann enden wird. Ja.
Und das finde ich mega.
Und das kann man ja auch weiterdenken. Wenn Leute wirklich intravenös konsumieren, also sprich spritzen. Aber da bin ich nicht so. Der Experte, das gibst du ja auch manchmal raus in der Beratung.
Ich habe so viel Angst vor Spritzen.
Echt?
Ja.
Oh, ich durfte mir einmal selber das Blut abnehmen.
Was?
Beim Arzt. Ja, da durfte ich dann, okay.
Das ist dann für die Medical Play
Folge. Ich fand das ganz toll. Ja.
Oh. Wollen wir bei Spritzen machen, glaube ich, ne?
Soll ich Spritzen
ja, sagen? Mach ja, mal. Gerne. Mich ja. Schüttelt's gleich, aber.
Alle kippen um.
Okay, also ich glaube, es ist ein bisschen egal, von welcher Form von Konsum wir reden, ob jetzt von Spritzen oder Pfeifen oder Zierröhrchen. Es ist immer gut, was Eigenes zu benutzen und das nicht mit anderen zu teilen. Mhm. Ich glaube, eine Spritze nicht teilen, das leuchtet den meisten sowieso schon ein. Das kennt man irgendwie, im Zweifel aus Christiane F. Mhm. Das sollte man nicht tun, aus bekannten Übertragungsgründen. Es ist auch vielleicht wichtig, darauf zu achten, eine Nadel zu nehmen, die auch dafür geeignet ist. Viele Leute nehmen vielleicht auch aus Scham in der Apotheke was anderes zu kaufen. Nadeln, die für Insulininjektionen gedacht sind. Und die sind wirklich nicht dafür geeignet, die in die Vene zu schieben.
Ja.
Und verursachen da im Zweifel auch relativ große Schäden. Man kann hier von uns eine bekommen. Also wir haben jetzt nicht so ein Spritzentauschprogramm oder sowas. Das macht doch, glaube ich, gar keinen Sinn, weil die Leute können sich alle selber eine Spritze kaufen. Es geht vielleicht nur darum, mal die richtige gesehen zu haben. Und vielleicht, wenn mal doch jemand kein Geld hat, kann er hier natürlich auch welche mitnehmen. Und das gilt auch für diese anderen Safer-Use-Materialien, die wir haben. Das wäre mir nochmal wichtig zu ergänzen. Henry hat gerade gesagt, die werden auf Partys verteilt. Das stimmt und das ist super. Man kann die einfach bei mir kriegen. Mhm. Und im Zweifel muss man auch gar nicht deshalb mit mir über seinen Konsum reden, wenn man sagt, ich habe regelmäßig bei mir zu Hause Chills, Chemsex und ich hätte gern irgendwie 20 Stück davon, dann komm vorbei, ich drücke dir die in die Hand.
Schön. Aber es geht am Ende des Tages auch wieder da um die Kontaktaufnahme so ein bisschen auch. Also das ist ja einfach.
Nein, also es geht
trotzdem
natürlich
die Hürde abzubauen und einen Kontakt vielleicht anzubahnen, sagen wir es mal so.
Also es ist natürlich ein super Mittel auch, ins Gespräch zu kommen. Ja. Aber schlussendlich, wenn wir nicht ins Gespräch kommen, und du hast aber trotzdem irgendwie was mitgenommen, wie du für dich sicherer konsumieren kannst, ist das ja auch schon super. Also ich sage immer allen, mir ist ein bisschen egal, was sie machen, das dürfen sie selbst entscheiden, aber ich würde mich doch freuen, wenn sie sich nicht aus Versehen umbringen.
Ja, haben alle was von. Also
definitiv. Ist
eine smarte Einstellung tatsächlich zu dem Thema.
Und auch dafür kann man uns dann hier nutzen.
Wenn wir beim Fetisch noch waren, ne?
Ja, wir sind ja immer darauf bedacht zu gucken, auf wo kommt der Fetisch. Und da sind wir heute ja sehr, ich sag mal, Bildungsfernsehen unterwegs.
Was gut wobei ist. Mit Chills und Fetisch und Sexpartys.
Also ich habe viel gelernt.
Also da sind immer Verbindungen da.
Ja.
Ich habe es auch ganz oft schon mitbekommen, dass es ja trotzdem einfach bei gewissen Sexpraktiken wie Fisten hatten wir, glaube ich, auch schon das Thema, dass es dann über Poppers hinaus auch mal geht. Gibt es da noch Tipps, wo er sagt, wenn das zum Einsatz kommt, ist man da weniger vorsichtig vielleicht, muss man dann auf andere Dinge wieder achten, um sich vielleicht nicht noch was anderes einzufangen oder was gibt es vielleicht jetzt gerade im Fetischkontext noch?
Ich habe ja schon im Vorgespräch den Satz gesagt, den werde ich einfach wiederholen. Das ist ja, also es geht nie vom Fetisch das Risiko raus, sondern ja immer von dem, was du da tatsächlich machst. Mhm. Beim Fisten beispielsweise in Kombination mit Ketamin. Ne? Ketamin, also Narkosemittel auch, kann aus medizinischen Kontexten ja auch entstehen. Leute sniefen das als auch intravenös. Das geht auf die Muskeln, das entspannt total. Das kann aber, also bietet ein Riesenpotenzial für Verletzungen, weil du den Schmerz einfach in dem Moment nicht spürst und dann beim Ende des Rausches dann so eine dicke Quittung da quasi für bekommst. Mhm. Das, also, aber Leute haben ja wiederum Konsumkompetenz. Ne? Und das spreche ich ja auch Menschen dann auch zu und auch die Fetisch-Community hat ja auch ganz viel Fisting-Kompetenz, so dass es da ja auch man irgendwie einen guten Umgang lernen kann. Trotzdem,
wenn es sein muss oder
halt wenn es sein muss, wenn Menschen es machen möchten. Ja, ja. Trotzdem gibt es auch da ordentlich was da schief gehen kann. Und dann, also Muskelrelax, also muskelentspannend dann in der Situation. Plus ne, Übertragungsrisiko bei Fisten ist Hepatitis C auch. Da
ist man da generell weniger vorsichtig oder weniger aufmerksam dann in den Momenten? Ne?
Ich würde sagen, das bringen ja viele Substanzen mit sich.
Okay.
Also ein bisschen ja. Wie der Alkohol ja auch.
Ja, das ist ein Argument tatsächlich.
So eine Risikobereitschaft und dann so, dass Menschen, die auch Probleme haben, die einfach irgendwie Schmerzen haben, wenn sie passiv sind oder sowas, dann merken, okay, mit Substanzen funktioniert. Das kann genauso gut Alkohol sein.
Ja.
So.
Oder Poppers.
Das kann eine psychische Komponente sein, ja. Das kann eine Komponente sein, die schmerzregulierend ist. Poppers dann in Kombination, wo dann Leute dann auch erzählen, ich hatte die Fantasie und habe die Vorstellung, unbedingt übelst doll passiv zu sein über längeren Zeitraum und auf einmal ging es dann mit Camps. Das sind Geschichten und Stories, die hören wir gar nicht so selten.
Ja.
So.
Hast du noch was?
Mir fällt tatsächlich noch spontan das Thema Bondage auch noch ein oder Breath Control ist auch noch ein Thema, was wir auch schon mal hatten. Ne? Ja. Naja, wenn wir jetzt von Substanzen reden, die den Atem quasi runterfahren und dann aber in Kombination, was in unserer Szene oft passiert, ist Breath Control. Hatten wir schon häufiger mal heiß drüber gesprochen, über das Thema. Das ist ja was man wirklich gar nicht tun sollte dann, oder?
Mit dieser Fragestellung habe ich mich ehrlich gesagt noch nie auseinandergesetzt. Also meine erste Tendenz wird zu sagen, ja, klingt nach einer schlechten Idee.
Ja.
Aber gut, Henry, kannst du was qualitativ Hochwertigeres dazu beitragen?
Ich würde ja sagen, es geht ja da so, BDSM, Bondage und sowas, geht ja auch schon um Grenzen, also Grenzen so an erweitern. Den Grenzen zu erweitern und dann auch an dem Zaun zu wackeln.
Ja, ne? Definitiv.
Und dann haben wir dann in Kombination mit Substanzen, also den chemischen als auch den weniger chemischen, ja eine Kombination aus, ich mache vielleicht Dinge, die ich jetzt, also die traue ich mir jetzt zu in meinem High, in meinem Rausch, da gucke ich aber nüchtern anders drauf. Und das bietet ja bei jeder Substanz eine Riesengefahr, dass du über eigene Grenzen gehst, als auch über die Grenzen von demjenigen, mit dem du gerade am Spielen bist.
Ja. Und da kann es halt noch viel schiefer gehen dann.
Und dann kann es auch noch viel schiefer gehen. Und da sind wir wirklich in Bereichen, die ja auch anders relevant sind. Ja. Also wenn Menschen einander Gewalt antun und das über die Grenzen hinausgeht. Und da würde ich, also das ist Vorsicht, haben wir ja gesagt.
Ja.
Es ist Vorsicht, sich selbst einzuschätzen, so viel Spaß das ja auch machen kann, diese Kontrolle abzugeben. Es ist ja immer so ein, die Idee von einem kontrollierten Kontrollverlust ist ja so ein bisschen schräg.
Kontrollierter Kontrollverlust.
Ich kenne das von mir selber. Also ich kenne das manchmal dann, wenn ich wirklich richtig horny bin, ist das, was in den Vorstellungen passiert und das, was ich real mir zutrauen würde, das sind wirklich zwei ganz verschiedene Welten. Ja. Also die Vorstellung ist sehr geil, aber...
Du magst das dann aber am Ende wahrscheinlich auch nicht, oder?
Nicht in der Härte, in der ich mir das vorstelle oder mit anderen vielleicht auch mal, wenn ich dann sehr
horny bin, schreibe. Aber da kommt die Vernunft dann.
Ja, genau. Ja. Und dann ist man so mal, nee, das geht ja nicht.
Ja.
Ja. Also deswegen, ja, ich kann das selber auch tatsächlich nachvollziehen. Aber
spannend ist auch nochmal im Fetischkontext zu sehen, weil ich glaube, da gibt es doch genug Überschneidungspunkte, auch wenn wir jetzt erstmal abstrakt nur über das Substanzkonsumthema gesprochen haben die ganze Zeit. Es gibt ja genug Überschneidungspunkte, sei es auch bei irgendwelchen Chills oder Gruppensex-Geschichten. Auch da kannst du dir dann ja auch wieder genug einfangen, weil du vielleicht weniger aufmerksam bist dann für geschützten Sex zum Beispiel. Das ist ja auch eine Konsequenz daraus. So, und du willst dich auch am Ende keine HIV anfangen.
Und das ist auch so ein bisschen der Ursprung der Chemsex-Aufklärung. Es war auch schon so, dass in London, wo es so zum ersten Mal beschrieben wurde, gesehen wurde, okay, Menschen stecken sich, also infizieren sich neu. Das ist eine Gruppe von Menschen, die konsumieren. Das ist eine Gruppe, die auf Partys gehen. Worum geht's hier eigentlich? Was passiert hier gerade eigentlich? Ja. Und es ist ja auch de facto so, dass wenn Leute konsumiert haben, Alkohol wieder dazu gerechnet, die haben eine andere Bereitschaft, keine Ahnung, die PrEP zu vergessen, als auch das Kondom nicht zu benutzen.
Ja.
Und das sind die Storys, die hier in der Sprechstunde ja schon auch regelmäßig vorkommen.
Ja,
und das übertragen dann nochmal auf Chemsex, auf das Phänomen, dass da so ein bisschen Alarm geschlagen wurde, beziehungsweise gesagt wurde, okay, wir müssen da hinschauen. Wir müssen da hinschauen, wir brauchen Wissen darüber aus der Community und wir brauchen irgendeinen neuen Umgang damit. Mhm. So, und das ist ja darüber.
Das ist hier auf jeden Fall in Hamburg, will ich schon mal sagen.
Definitiv.
Gibt es in anderen Städten.
Genau, also, das wollte ich gerade sagen.
Mensch, wenn danke, Übertragung.
Also, genau, also gibt es in anderen Städten, wird es wahrscheinlich auch Angebote geben. Ja, da können wir wahrscheinlich ein Ja hintersetzen.
Ja.
Wenn ich jetzt aber, wenn ich jetzt aber ein Zuhörer bin von diesem Podcast zum Beispiel, der nicht aus Hamburg kommt, wo kann ich denn solche Angebote finden?
Ich finde die Idee ja irgendwie gut in eure Shownotes, dass ihr die da reinpostet.
Habt ihr so einen Link, wo man so sagen kann, klick drauf?
Wird so ein bisschen dran gearbeitet, aber zu den großen Städten.
Du kannst
Städten,
auch noch ein, zwei, drei Stück nennen, wenn du zufällig welche im Kopf hast, und verlinken wir das.
Zu den großen Städten, beispielsweise Berlin, Manometer, Checkpoint Berlin bietet da was an und die waren auch früher dran als wir auf jeden Fall, weil das auch einfach Berlin, ne?
Das ist Berlin halt. Ja.
München hat eine eigene Chemsex-Ambulanz an einem Klinikum. Mhm. Die haben das SUB ist da super als Ansprechpartner, wo du, also das queere, schwule, queere Zentrum da in München, wo du mit einem Psychologen da gut drüber sprechen kannst, was das Thema angeht. Köln, in der AIDS-Hilfe Köln gibt es einen Ansprechpartner dafür, der auch genauso niedrigschwellig berät und es potenziell auch irgendwie anonym und Leute da weitervermittelt. Und schwieriger, das sind so, das mir gerade spontan anfällt, schwieriger wird es dann eher so im Ländlichen. Wir haben Leute
Buchholz. Ich sag's immer
wieder. Naja, aber ich sag mal, wir haben jetzt zumindest mal im Norden, in allen Himmelsrichtungen, irgendwo in den Ballungszentren, habt ihr gerade irgendwas genannt. Natürlich in Mitteldeutschland oder im Dörflichen wird es dann schon wieder irgendwie schwierig, aber es gibt bestimmt auch Online-Hilfen, gehe ich mal von aus.
Jein, das hätte ich jetzt ergänzen wollen tatsächlich. Also ich glaube, es wird auch schon in etwas kleineren, größeren Städten schwierig. Also ich hatte neulich jemanden aus Bremen hier und habe mich mal informiert, was es so in Hilfsangeboten für Chemsex-User gibt in Bremen. Ja, sieht schlecht aus. Mhm. Also was man natürlich machen kann, ist den Weg auf sich zu nehmen hierher.
Wenn das Hamburg ist immer eine Reise wert.
Ja, oder in die nächste Großstadt. Und im Zweifel ja vielleicht um einen Telefontermin bitten. Also wenn jemand danach fragt, kann ich mal um 17 Uhr anrufen, sage ich natürlich auch nicht nein.
Ja.
Und es gibt aber auch Sucht- und Drogenberatungsstellen auf dem Land. Und man kann sich auch bei denen melden. Und man kann aber wirklich auch Pech haben, dass man da die Erfahrung macht, die haben den Begriff Chemsex noch nie gehört und vielleicht wissen die auch nicht, was mir für Drohnen ist. Und dann hat man vielleicht Glück, da arbeitet sich jemand ein und ist offen dafür und vielleicht sitzt da aber auch jemand, der das nicht ist. Das kann passieren.
Ja.
Dann hat man aber vielleicht noch die Möglichkeit, digitale Tools zu nutzen. Also es gibt zum Beispiel DigiSucht, heißt es, glaube ich. Ich schicke euch nachher nochmal den Link.
Hauen wir alles in die Shownotes rein unter diesen Stream.
Genau, so, wo man digital Suchtberatung wahrnehmen kann. Da sind auch viele Leute aus Großstädten dabei. Da wird man schon mal einen passenden Ansprechpartner finden. Und es gibt ja auch nicht nur die professionelle Suchthilfe, sondern auch die Sucht-Selbsthilfe. Und auch die haben Online-Angebote. Also es gibt Online-Selbsthilfegruppen, ich glaube 3-4 bestimmt, an die man sich wenden kann und an denen man teilnehmen kann und die mindestens ein genauso guter und wertvoller erster Ansprechpartner sind wie wir.
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist immer, dass man mal den ersten Schritt macht und dass es halt dann auf der anderen Seite nicht stigmatisiert wird. Ich glaube, dann ist es egal, welcher Weg es ist, ob es online ist, telefonisch, vor Ort, whatever.
Und sprecht drüber und vor allen Dingen Menschen, die vielleicht damit keine Berührungspunkte haben, fangt nicht an, einfach zu urteilen. Also das wäre jetzt so ein bisschen auch das, was ich mit rausnehme. Dieses Ding, wenn sich jemand euch öffnen möchte und sagt, du, ich möchte mit dir über was reden, über eine Sucht, die ich vielleicht habe, kommt bitte nicht um die Ecke und sagt erstmal, es ist doch scheiße, du musst sofort aufhören. Also das wäre jetzt so, glaube ich, mein Learning ganz persönlich da draus, was ich vielleicht mitnehme, wenn sich jetzt mir gegenüber jemand öffnen würde, dass ich jetzt nicht den erhobenen Zeigefinger wieder auspacke, sondern dass ich einfach das heute mitnehme, dass ich erstmal einfach zuhöre und gar nicht urteile. Das fällt wahrscheinlich schwer, glaube ich, aber das wäre so mein persönliches Learning daraus.
Wir haben es gesellschaftlich nicht gut gelernt, darüber zu sprechen. Mhm. Wir gehen bei Sucht, also haben wir vorgeprägte Bilder im Kopf, die bei Alkoholsucht Thema ist, aber auch Kokainsucht. Dann kommt da noch so eine Haftbefehl-Doku reingegrätscht und die hilft dann auch der Community von Konsumierenden und von Hilfesuchenden auch nicht so richtig, weil das so Worst-Case-Beispiele dann sind. Und ich glaube, das sagst du ganz, ganz toll. Wir warnen vor dem Stigma, darüber dann nicht zu sprechen und dass man die Augen offen lässt für Freundinnen und Freunde, denen es vielleicht auch nicht so gut geht, die Gesprächsangebote macht, ganz im Persönlichen, als auch die Hemmschwelle, dass wir die da gemeinsam abbauen können, ja. Sich auch einfach, wenn man merkt, okay, man braucht Hilfe, ich möchte das jetzt nicht komplett meiner WG-Mitbewohnerin anlasten, dann komme ich halt zu Fabian und spreche mal mit dem, mach das mal, lager das mal professionell aus. So. Ja. Und da hoffe ich, dass wir das auch in Zukunft noch weiter lernen werden.
Also ich glaube, von dem, was ihr so erzählt habt, ist das ja echt eine coole Kombi. Und ich hoffe, das spreaden wir in die Welt, auch in die Fetischwelt.
Also eine ganz positive Werbeveranstaltung heute, wenn man es mal so verpacken möchte.
Ich habe gesagt, das ist eine Bildungsgeschichte heute. Ja. Wir sind spendenfinanziert, ne? Wir sind zuwendungsfinanziert.
Wenn ihr nicht alle spendet, hier, wenn ihr rausgeht.
Genau,
ne?
Das betrifft alle Menschen hier vor Ort im Raum. Wir freuen uns natürlich, wenn der Hut geht rum. Wir profitieren auf gar keinen Fall davon. Das wäre falsch, weil es ist natürlich ein Ehrenamtsprojekt von euch hier. Es ist alles irgendwie durch Menschen organisiert, die da einfach hinterstehen. Auch im Vorgespräch hatten wir kurz unterhalten, wie seid ihr hier reingerutscht? Ihr seid als Ehrenamtliche gestartet und seid dann einfach hängen geblieben. das ist ganz, ganz toll und das ist am Ende irgendwie doch nicht selbstverständlich und deswegen vielen, vielen Dank, wenn wir jetzt...
Wir spenden auch noch für unsere 800 Sekt, die wir getrunken haben.
Genau, ja, wir haben ja ein bisschen was getrunken, deswegen ne, wenn das Spenden drum geht, kommt da natürlich was rein. In Anbetracht der Zeit würde ich das jetzt mal folgendermaßen machen, außer wir wollen jetzt gerade noch Worte loswerden. Ich würde jetzt gefühlt so den Rahmen schließen. Ich würde hier vor Ort gleich in so einen offenen Austausch noch übergehen. Also auch wenn ihr jetzt gleich noch Fragen habt, das würde ich gleich mal so ein bisschen off-record machen. Für alle, die jetzt zu Hause sind, wenn ihr euch jetzt denkt, ihr habt jetzt Fragen, dann meldet euch entweder direkt bei den Kollegen oder seid beim nächsten Mal einfach hier vor Ort dabei. Dann dürft ihr hier auch Sekt trinken und in den Austausch kommen. Und für alle bei YouTube, die sich wundern, warum hier Dinge auf dem Tisch verpixelt sind, da stehen zwei Dildos. Das ist für YouTube ganz wichtig, die mussten wir verpixeln oder werden wir noch verpixeln, weil sonst wird dieses Video wahrscheinlich gesperrt. Wir haben keine Ahnung, wir wollen es aber auch nicht ausprobieren, weil es eine wichtige Message ist. Deswegen packt Markus jetzt auch ein Kondom
Markus aus. Markus wollte schon immer vor der Kamera, das hat er in der Schule nie gehabt, quasi im Aufklärungsunterricht.
Stimm
mal ein Kondom über ein Dildo drüber. Ich habe keine Ahnung, wie das
soll
geht.
Soll ich ihn dir halten?
Halt mal den Schwanz, bitte.
Der ist aber sehr wabbelig. Wo kommen die eigentlich her?
Ich wollte das schon immer machen. Also ihr müsst jetzt auch Video...
Diese Fragen stelle ich hier nicht.
Oh, richtig rum. Krass.
Ich habe vorhin tatsächlich beim sogar Essen Versuch. Vom Boden gegessen bei euch.
Ich habe es geschafft. Gib es mal einen Applaus, bitte.
Ein Applaus für Markus, er hat es geschafft. So.
Oh, ist das schön. Und jetzt... Als Schmeichler
Nein,
zum Schluss.
Nicht auf die Stirn. Ihr kennt die Geschichte aus dem Podcast. Ich hatte das
vorhin. Hab ich dir schon erzählt, die Story?
Das hatten wir alles im Podcast online. Ich hatte Dildo auf der Stirn. Ich hatte einen riesigen
blauen Fleck. Können wir heute wiederholen?
Große Warnung. Das machen wir nicht. Bitte, 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 bitte. Das ist die größte Warnung an die Menschheitsgeschichte. Niemals, egal wie witzig es scheint, klatscht euch niemals ein Dildo auf die Stirn und zieht dran. Das ist eine so gefährliche Aktion.
Ich habe das Bild noch. Das haben wir nie gezeigt im Podcast. Haben wir vergessen tatsächlich.
Das dürfen wir auch wirklich eigentlich gar nicht mehr zeigen.
Wir wollten das nur nachliefern. Ich hab's noch.
Es ist wirklich Warnung, Warnung, Warnung. Also da könnte man auch einen eigenen Flyer drüber machen. Vorsicht vor Dildo auf der Stirn. Das geht ganz, ganz gewaltig nach hinten los.
Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Es war super informativ und hat mega viel Spaß gemacht. Und,
ich habe auf jeden Fall viel gelernt. Ich habe gehört, es gibt auch einen kleinen Bewertungsbogen heute. Hier für alle vor Ort.
Ja, wir müssen der Behörde natürlich auch immer beweisen, was für tolle Bildungsveranstaltungen wir machen.
Die Behörde kann sich das doch hier angucken. Die können sich die Podcast-Folge angucken.
Als ob sie das tun würden.
Ja.
Aber das ist ein guter... Ich schicke einen Link.
Natürlich. Ja, super.
Aber wir brauchen auch die ausgefüllten Feedbackbögen zu eurer Rechten. Das ist auch ganz wichtig.
Ja. Danke euch. Und also, danke euch, dass ihr zugehört
habt. Genau, danke an alle zu Hause. Danke an euch hier. Danke an euch beide. Danke an das Team von Hein und Fiete, dass wir überhaupt da sein dürfen. Und ich würde sagen, einmal jetzt nochmal einen ganz, ganz großen Applaus.
Und dann... Tschüssi!
Und aus dem Applaus verschwinden wir und sehen uns ganz bald wieder. Es war ein Fest. Danke.